Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch mit Humpelfüß.
Was? Ich find's so schön, wie du überlegen musst. Bei einer neuen Folge. Warte, Bratwurst, nee, das, nee, ist der dicke Physiker, nee. Alliteration am Arsch.
Ja, Rani, wenn man ein viel beschäftigter Mann ist, wenn man ganz viele Eisen im Feuer hat, verstehst du? Ich bin wie so ein Pickup-Artist, der 10 Bitches am Start hat.
Du meinst ekelhaft und schmierig?
Das ist die alleinerziehende Mutter namens Tina.
Du meinst ekelhaft und schmierig?
Ekelhaft und schmierig, genau. Ich bin wie ein Pickup-Artist. Ich mochte diesen Begriff, ich mag den sehr gerne, weil der so völlig verschleiert, dass es sich einfach um einen würdelosen Lurch handelt.
Ja.
Pickup-Artist, einfach ein fremdgehender, schwanzlutschender, dämlicher Assi.
Ja, das gibt's ja in aber, verschiedenen okay. Varianten, ne? Also ich habe bei Pickup-Artist als erstes an jemanden gedacht, der irgendwie im Park Müll aufsammelt.
Ich habe eher dran gedacht, dass jemand, der aus Schoko-Butterkeks-Formationen schöne kleine Einzelstücke fertigen kann mit den Zähnen. Das könnte ich mir bei dir auch vorstellen, dass du so Sagrada Familia und dann beißt du die aus dem Pickup raus.
Oh, auch schön, ein Pickup-Artist.
Pickup ist eine der nervigsten Werbungen der Welt, finde ich. Es ist eine der, weißt du, ich will einfach keine Werbung. Gesehen. Jahrelang lief das ja so. Gut gelaunte Großstädter namens Lara und Lars stehen da und sagen so, da hat mein Freund zu mir gesagt, ich soll mich mir einfach mal ein bisschen gehen lassen. Und da habe ich gesagt, ja, dann nehme ich doch mal ein Pickup. Und denke so, ja, es ist keine, nee, das ist so reden, tut mir leid, Lara, so sprechen Menschen nicht. Niemand spricht so.
Ja,
nur,
aber das,
nur du sprichst so. Aber
das ist ja so Werbung der 90er, 2000er oder so. Ne? Ich meine,
überhaupt nicht, das gibt's heute noch. Total.
Echt? Ich muss dann so
denken. Pickup wirbt immer noch mit sowas. Also zumindest bis vor kurzem auf jeden Fall noch.
Ich erinnere mich noch damals an die KitKat-Werbung, wo die Zeit angehalten ist. Ne? Kennst du die noch? So, wenn so ein KitKat durchgebrochen wurde und dann die Zeit angehalten wurde, kurze Zeit. Irgendwie have a break, have a KitKat. Oder die Mentos-Werbung, komplett realitätsfern, wo irgendjemand an so einem Auto vorbei will und dann irgendwie hinten einsteigt, durchrutscht und wieder aussteigt und dem
ja,
und den Typ dann so ein Mentos
in
ins...
schon mal ins Gesicht geschossen worden?
Ja, wollte gerade sagen, in den USA wird sich dein Hirn auf der Heckscheibe verteilen.
Hey, Mentos, und dann steige ich so an.
Nee, aber zurück zu den Pickup-Artists, ne? Das ist ja ein richtig böses Geschäftsfeld. Ne? Mal abgesehen von diesen ehrlosen Kevins, die irgendwie, was weiß ich, dir auch Kryptowährungen verkaufen wollen, die dann irgendwie dir erzählen, wie scheiße du doch deine Frau behandeln musst, damit du dir sie erziehst. Also so, yeah. So würdelose, dumme Jungen. Also anders kann man das nicht nennen. Ganz, ganz schlimm. Wichser. Bis hin zu den hochprofessionalisierten Pickup, also ich weiß nicht, ob man das Pickup-Artist nennen kann, aber die irgendwo im Ausland sitzen und mit irgendwie 20 Leuten gleichzeitig schreiben und straff organisiert sind in verschiedenen Hierarchien und versuchen einfach arme Leute, also in der Variante hauptsächlich arme Frauen, irgendwie auszunehmen.
Ganz kurz, weil wir sonst davon weggehen, das wollte ich einmal noch kurz erwähnen, weil du gerade über diese würdelosen Männer, die Frauen irgendwie schlecht behandeln, das gibt's aber auch andersrum. Es gibt interessanterweise ja auch eine Art von Frau, das kenne ich eigentlich nur noch aus 90er-Jahre-Talkshows, die sagt, der war mir zu nett, ich will einen Gangster. Das gab's immer so Frauen, die, das muss ein böser Bube sein. Das sind so Frauen, die sich wundern, wenn er ihre beste Freundin fickt und dann so, ich will einen bösen Buben. Wenn Frauen sowas sagen, sind sie für mich direkt, also dümmer geht's nicht mehr, ist nicht möglich, dass man noch dümmer ist und sich dann danach darüber beschweren, ist ja noch absurder. Ich habe letztens gelesen, dass die Ehefrau von Kaká, ehemaliger brasilianischer Nationalspieler, sich getrennt hat mit genau dieser Begründung, er war zu nett.
Also
sie hat ein Interview gegeben, sie hat in einem Podcast, sie hat gesagt, er hat sie immer gut und respektvoll behandelt, er hat sie nie betrogen, er hat ihr ein tolles Leben gegönnt, sie musste nicht arbeiten, sonst nichts, aber er war einfach zu nett. Und da habe ich dann auch gedacht, Bitch, egal was jetzt auf dich zukommt in deinem kommenden Leben, also in den nächsten Jahren, wahrscheinlich wird sie ausgesorgt haben durch Scheidung und so, du hast es einfach verdient.
Aber das ist doch nur eine Ausrede, oder? Er oder sie, kann man ja in beide Richtungen sagen, er oder sie ist zu nett. Was ist das denn bitte? Also vielleicht bist du gelangweilt oder so, weil dir irgendwie Abenteuer fehlt oder sonst was, aber zu nett. Also wenn dir Abenteuer fehlt, weiß ich nicht, dann geh am Hauptbahnhof Drogen kaufen oder so.
Geh am Hauptbahnhof
Drogen kaufen. Oder bau in Bayern Cannabis an. Das, also mach was
ja,
auch immer du willst.
Ja, ich habe darauf auch keine Antwort, aber das, was diese Frau gesagt hat, das hat mich stellvertretend aggressiv gemacht, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Also ich war wirklich, hab echt gedacht, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Also der war zu nett. Sei doch froh. Also du hast den einzigen weltbekannten Multimillionen-Fußballer getroffen, der nicht mindestens 6 Bitches irgendwo am Start hat in verschiedenen Städten, in denen er spielt, oder in jedem Land eine andere, der nicht einen Lifestyle fährt, der einfach nur nicht in Ordnung ist. Du hast einen Typen getroffen, der offensichtlich, obwohl er in einem Business arbeitet, in dem Leute berufsmäßig komplett abdrehen, ein bodenständiger, netter Typ geblieben ist und beschwerst dich noch darüber.
Ja,
hat die Original gesagt?
Ist ja okay, in dem Fall ja, aber ist das nicht sonst das Klischee, dass irgendwie diese Pickup-Artists oder die dann irgendwelche Workshops verkaufen wollen, auch immer bedienen so, ja, Frauen stehen auf Arschlöcher, du musst nur ein Arschloch sein. Das ist also...
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Satz, der da seltsamerweise oft verwendet
ja,
wird.
Ja,
Frauen stehen auf Arschlöcher.
Also vielleicht ist das irgendwie, weiß nicht, Leute, die in ihrer Jugend halt zu wenig Selbstbewusstsein hatten, weil sie, was weiß ich, zu dick waren oder so. Oder
hä? Sekunde mal.
Was? Nee, Leute,
jetzt fange ich hier mit mir an.
Nein, Leute, die in solchen Narrativen irgendwie gefangen sind. Also ja, klar, gerade im jugendlichen Alter ist es ja schon so, dass in der Partnerwahl Äußerlichkeiten eine massiv große Rolle spielen. Das tun sie später ja immer noch. Ne? Also jeder, der irgendwie sich hinstellt und sagt, nee, Äußerlichkeiten sind mir vollkommen egal, lügt. Schlicht und einfach. Ne, zumindest, also vielleicht nicht in einer langen Beziehung, aber zumindest beim Kennenlernen am Anfang und so, spielt es immer eine große Rolle. Und gerade in jungen Jahren mit wenig Lebenserfahrung ist es vielleicht dann...
Deswegen müssen Typen wie wir reich werden, Reini.
Ja, nein, dann ja, schade. Ist es dann vielleicht wirklich so, das gilt nicht nur für Frauen, das gilt für Männer genauso, dass man mehr auf Äußerlichkeiten achtet als alles andere und als jemand, der dann diesen Äußerlichkeiten nicht entspricht, sowohl Frau als auch Mann, guckt man da von außen drauf und sagt so, warum? Warum, liebe, ich bin so nett, aber das sind solche Arschlöcher und trotzdem kriegen die immer den Mann, die Frau. Das,
naja, wir leben in einer oberflächlichen Welt, ne? Das kann man definitiv festhalten.
Ja, zumindest, ich würde sagen, zumindest in jungen Jahren, wenn die Hormone am Anschlag sind.
Ja, immer. Wir leben immer, also es gibt viele psychologische Untersuchungen dazu, dass attraktive Menschen es in allen in allen Persönlichkeitseigenschaften leichter haben und noch viel wichtiger die Fremdeinschätzung von attraktiven Menschen. Das ist wie der alte Trick, Leuten eine Brille aufsetzen, der in Pornos immer funktioniert, um aus sehr nuttig aussehenden Pornodarstellerinnen auf einmal Wissenschaftlerinnen zu machen.
Und Brille der weiße Kittel, okay. Vergiss nicht den weißen Kittel.
Sie hat immer noch ein Pentagramm auf die Titten tätowiert, aber jetzt hier eine Brille auf, jetzt ist sie. Na, und das ist das Gleiche mit Optik. Man hat Einstellungsgespräche gemacht, also so Fake-Einstellungsgespräche, wo Leute in Experimenten Schauspieler in ein Einstellungsgespräch verwickeln sollten und hat dann halt diese Schauspieler unterschiedlich gut performen lassen in dem Einstellungsgespräch. Also entweder ziemlich Blödsinn reden lassen oder von guten. Und trotzdem war es so, dass im Mittel die gut aussahen, in Relation zu den anderen, auch wenn sie scheiße geredet haben, deutlich mehr Chancen bekommen haben und einfach deutlich positiver eingeschätzt wurden auf so ziemlich allen Persönlichkeitsskalen.
Und da kann sich, glaube ich, auch niemand von freisprechen. Also wir genauso wenig. Du wirst...
Wir merken das ja auch in unserem Alltag, Reini, wie wir behandelt werden.
Ja.
Einfach so geile Hotten sind.
Nee, ich meine auch wir. Auch selbst wenn dir das bewusst ist, dass du äußerlich attraktive Menschen anders behandelst als jetzt Leute, die du nicht attraktiv findest, kannst du dich davon, glaube ich, nicht frei machen, weil das so ein unterbewusstes Ding ist. Ich glaube, du wirst Menschen, die du als attraktiv empfindest, gegenüber immer im ersten Moment freundlicher sein als Menschen gegenüber, die du nicht attraktiv findest.
Es ist ja, Attraktivität liegt ja in einem gewissen Maße im Auge des Betrachters. Was ich auch immer interessant finde und was in meinem Leben ja auch immer aufgefallen ist, Körpergerüche sind ja stark an unsere genetische Varianz geknüpft.
Ja.
Also der, wir finden Menschen, die uns genetisch zu ähnlich sind oder attraktiv von ihrem Geruch her.
Echt?
Und ja.
Und trotzdem sind deine definitiv. Eltern Geschwister gewesen?
Ernsthaft, den Move hast du jetzt gepult?
Du kleiner Entschuldige, Bastard. Der lag da so rum.
Ja. Nee, aber genau dem soll es ja vor.
Also ja, ich weiß.
Unsere engsten Verwandten geruchstechnisch unattraktiv, damit wir halt nicht unsere Geschwister ficken, so doof das klingt. Weil eine extrem heiße Schwester kann man ja haben, man findet sie aber trotzdem unattraktiv. Also ja. Der Bruder von Gina Jolie findet, glaube ich, seine Schwester zwar menschlich wahrscheinlich Topi, aber nicht attraktiv.
Aber ist
und das hat
ist
die das Natur so eingeblendet, damit wir das Habsburger Kind, hieß das so, das Habsburger Kind? Ich glaube schon, ne?
Ja, ich glaube auch. Das, ne, die, der Adel in Europa und so hat sich ja nur unter sich selbst vermehrt im Großen und Ganzen. Und daher Missbildungen bis zum geht nicht mehr hervorgebracht.
Genau.
Aber ist das
wirklich? Und in meiner Erinnerung ist das auch so, dass alle Partnerinnen, mit denen ich jemals war, es waren ja hunderte, das muss man sagen, weil ich halt Pickup-Artist bin, aber dass der Körpergeruch also fast das Entscheidendste war. Also nicht das Entscheidendste, aber dass wenn ich jemanden zum Beispiel schon vom Körpergeruch unattraktiv fand, dann ist sowieso schon, dann findet man keinen Zugang, so, weißt du, dann das ist eigentlich sehr wichtig.
Ja, also Gerüche sind ja generell bei der Partnerwahl sehr wichtig, was man ja auch an 1000 Duftwässern oder so, die es gibt, sehen kann. Auch sehr schön in Schulen, so 8., 9. Klasse, wenn irgendwie die Pubertät anfängt, immer großartig zu merken, weil sich die Jungs
da wird sich so
mit allem ein, genau, mit allem, was irgendwie, was der Moschusschrank herzugeben hat.
Eine Dose Axe ist zu wenig. Ja. Eine Dose Axe-Moschus muss drauf, sonst könnte es sein, dass mich die Wölfe in Novosibirsk noch nicht riechen können.
Ja.
Das ist das, aber komischerweise wirklich so ein Ding der Teenagerzeit. Ne? Also da parfümiere ich mich immer noch.
Ja,
aber in dieser Art und Weise, wie man das damals gemacht hat, nicht.
Nee, und aber damit trotzdem, diese Industrie funktioniert ja so, damit werden ja Gerüche verkauft, ne? Immer mit Sex. Also Gerüche.
Sex.
Ja, also irgendwelche Duftwässerchen oder so werden immer mit Erotik verkauft. Immer. Das ist also, du wirst nie irgendwie eine Werbung sehen für, was weiß ich, CK1 oder so. Ich fühle mich so frisch. Also, oder?
Hui.
Nee, also so Sportdeo vielleicht irgendwie mit frisch, aber so Düfte, so klassische Parfums oder Toilette oder so, immer mit Sex Sells. Aber
ich finde ja Parfümwerbung oft sowieso unterhaltsam, besonders weil die so teilweise so bratzendämlich ist. Ne? Also es gibt ja diese CK1-Werbung, glaube ich, wo CK1, ich weiß nicht genau, wo dann so irgendwie Brad Pitt oder Jake Gyllenhaal liegt und dann sowas so Temperance, Movement. Schweinebraten, weißt du, denkst du, was sie sagen dann einfach nur irgendwelche Worte so, und denkst so, ah, okay, jetzt liegt er da so auf so einer Wüste, ah, ja, und dann sagt er sowas wie Temperance Movement. Mm. Und es macht überhaupt keinen Sinn, was sie da erzählen. Gar keinen.
Es ist aber auch schwer für Düfte Werbung zu machen im Fernsehen, weil du für, ne, du musst halt einen anderen Sinn bewerben. Also, und Gerüche beschreiben ist ja auch schwierig. Also, kannst du mal sagen, riecht nach Rose oder so? Und das stimmt halt nicht. Also kannst du Gerüche gut beschreiben?
Ich bin schon sowas wie der Grinui der Geruchswelt, würde ich sagen. Also ich hab eine sehr empfindliche Nase. Und beschreiben ist natürlich, ja gut, kommt jetzt drauf an. Ich hatte mal ein Parfüm, das roch nach dem Geruch von nassen Steinen, unter anderem. Ja, und dann denkst du so, ja, also weiß ich jetzt nicht.
Ich finde Gerüche beschreiben tatsächlich sehr, sehr schwierig. Weil, also zum Beispiel so ein klassischer Geruch, den jeder kennt, weil irgendwie, zumindest jeder aus unserer Generation, weil es in den 90ern überall drauf gesprüht wurde, CK1. Ich könnte nicht beschreiben, wonach CK1 riecht. Es riecht nach CK1.
Das stimmt. CK1 ist wirklich, das ist wirklich schwer, du hast recht.
Ja. Und mir,
also, CK1 würde ich auch nicht beschreiben können.
Also mir geht's bei vielen Sachen so. Und ich finde es auch schwer, bei so einem Parfum irgendwie neu, also irgendwas zu finden, Neues oder so, wo man sagt so, ja, finde ich gut, probiere ich mal aus oder so. Weil wenn du irgendwie in einen der üblichen Duftdealer reingehst, so Douglas oder wie auch immer sie alle heißen, ne, da kannst du ja kein Parfum riechen, weil du stehst in so einer Dunstwolke aus allem.
Das ist ja sowieso, ich finde Douglas und so sind wahnsinnig spannende Orte, weil du hast dieses soll man es Ökosystem nennen oder so, in das du da reinkommst. Diese Frauen, die neben diesen Regalen stehen, die alle erstaunlich überschminkt sind, wahnsinnig unnatürlich und ab dem ersten Sekunden, früher sind sie mir immer, als ich noch aussah wie ein Penner, sind sie mir immer gefolgt, weil sie dachten, ich will klauen.
Du willst das klauen?
Wirklich. Ja. Und ich finde das so ein ganz komisches Umfeld, so Douglas und so. Das ist so ganz unangenehm dort. Ich finde die Stimmung auch ganz unangenehm. Plus, dass man ja weiß, dass die Gewinnmarge der Parfümindustrie größer ist als die Gewinnmarge der Kokainindustrie.
Ja, die, also
Reini, mein Mikrofon verabschiedet sich gerade.
Ernsthaft?
Also nicht verabschiedet sich. Ja, ich kann nichts dafür, es ist aufgeladen. Was soll ich machen, Reini? Ich habe das Ladekabel verloren, jetzt benutze ich Batterien. Aber ich werde jetzt ganz kurz die Batterien ersetzen. Es dauert 5 Sekunden.
6,5 Stunden später. 2. Tag. 3. Tag. 4. Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später, 12 Sekunden später, 3:28 Uhr nachts, eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später.
Da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Hallo, 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 Gewinne, 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 ne?
So, du hast Batterien getauscht.
Yes.
Ey, mal ganz ehrlich, ne? Ich kenne niemanden in unserem Alter, der so unfähig ist, Technik zu bedienen wie du.
Danke, das
bitte.
Ist von dir.
Also und das Schlimme ist, das ist selektiv. Das gilt nicht für jede Technik. Das gilt nur für wichtige Technik.
Aufnahmetechnik.
Ja, zum Beispiel.
Ich habe ein Problem mit wichtiger Technik, ja. Das ist richtig.
Hast du eigentlich die Hardware mal ausprobiert, die du letztens mitgenommen hast von mir?
Nein, Reini, ich habe bisher noch nicht. Hast du ungefähr eine Vorstellung? Hör zu, Mr. Reha-Sport, okay? Dessen Tagesaufgabe darin besteht, seltene Vogelarten zu beobachten und mit Omas Kniebeugen zu machen. Ich glaube, du hast nicht so eine richtige Vorstellung von meinem Lebensalltag. Aber ich kann mich an nicht viel Genussvolles in meinem Leben erinnern in den letzten 4 Monaten, okay? Und so Dinge wie, ich probiere jetzt
ich
mal was aus.
Ich bemitleide dich. Ich bemitleide dich sehr.
Die einzigen kleinen Inseln, Reini, die einzigen kleinen Inseln, die ich habe, sind so Dinge wie, dass ich jetzt nach Elden Ring zum Beispiel, nachdem ich
Hallo, du hast
habe, okay,
Elden Ring komplett durchgespielt. Erzähl mir nicht, du hast keine Zeit.
Ja, aber erstens nachts, zweitens auf Tour, weil ich meine PlayStation dabei hatte, drittens, weil ich es liebe und drittens
Du hast deine PlayStation mit auf Tour, warum spielst du nicht auf dem Steam Deck?
Weil ich das ja mit meiner Frau spiele.
Aha.
Und auf dem kleinen Bildschirm ist ja uncool.
Aha.
Jedenfalls habe ich nach Elden Ring, nach 102 Stunden des analen Fistens gedacht, wie wäre es denn mit 2 Fäusten?
Ja, Sekiro.
Und habe mir danach Sekiro installiert. Ja, habe ich das schon erzählt?
Hast du erzählt, ja. Wie ist es denn? Hast du es weitergespielt?
Es ist die Hölle auf Gottes Erden. Es ist, ich habe es weitergespielt. Ich habe gestern Madame Butterfly besiegt. Für die ich mehr Versuche gebraucht habe, als für irgendeinen Boss in Elden Ring. Und das ist, glaube ich, der 3. Boss im Spiel.
Ah.
Überhaupt.
Ja, das also hat
das
ja generell den Ruf,
ekelhaft.
Dass es so fast unfair schwer ist, ne?
Es ist wirklich abartig. Aber das, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo dieses, man sagt ja immer über die Souls-Spiele, dass sie dieses Get Good haben. Get Good, G-E-T,
also, dass du Progress machst und irgendwann immer stärker wirst und dann
nee,
fliegst
nicht,
oder
nicht,
was
dass
meinst
du levelst, sondern, ja, also nicht, dass du machst eben keinen Progress. Du levelst auch nicht, sondern du wirst einfach gut durch.
Ach so. Also deine Skills am Controller werden besser.
Deine Skills am Controller werden abartig gut. Und das war gestern so nach, glaube ich, 100 Mal Madame Butterfly, dass ich dann irgendwann in so eine Art Neo aus Matrix-Situation verfallen bin. Weißt du, wo er Agent Smith so mit einem Arm bedient? Weil ich einfach jede ihrer Bewegungen vorausgesehen habe. Und die hat nicht nur 3 Animationsphasen, sondern die hat 12 verschiedene Angriffe, die du sekundengenau kontern musst. Wirklich sekundengenau. Also millisekundengenau eigentlich. Und das war richtig eklig. Aber dann, als ich sie hatte, war es ein Gefühl von großer Befriedigung. Kann man nicht anders sagen. Ich war danach wirklich sehr happy, weil man fühlt sich danach halt einfach so, als hätte man, das klingt jetzt dumm, was geleistet.
Ja, das stimmt. Das ging mir bei Elden Ring aber auch so. Wenn du da irgendeinen Boss gelegt hast, an dem du irgendwie 40 Versuche gebraucht hast, hast du das Gefühl so, jetzt habe ich was geschafft. Ich habe was gemacht. Und dann legst du den Controller zur Seite, guckst in die Wohnung, wo noch der Wäschehaufen liegt und die nicht eingeräumte Spülmaschine und denkst dir, verdammt, ich habe meine Zeit verschwendet. Ich habe nichts gemacht. Ich habe auch nichts geleistet. Das Gefühl habe ich übrigens, also ich weiß nicht, ob das so mit der selbstständigen Tätigkeit einhergeht, aber mir fällt es manchmal schwer, mir eine Auszeit zu gönnen. Also sowas zu machen, wie zum Beispiel zu spielen, weil ich dann währenddessen und im Nachhinein auch denke, boah, du hättest in der Zeit auch in Anführungszeichen was Sinnvolles tun können.
Ja, das könnte man ja über die Tausenden von Stunden, ja natürlich kenne ich das, könnte man über die Tausenden von Stunden sagen, die ich in meinem Leben Videospiele gespielt habe. Jede Minute davon war verschwendet. Ja, aber am Ende des Frages ist es eine Frage, wie du auf dein Leben guckst. Ist dein Leben eine Aneinanderreihung von Effektivität oder ist dein Leben eine Aneinanderreihung von, wie nennt man das nochmal, Lebensgenuss? Es gibt dafür ein Wort mit H, das ist einer der bekanntesten Songs. Hedonismus, dankeschön.
Bitte schön.
Und wenn wir ganz ehrlich sind.
Ist mir klar, dass du mit deinem harten Leben sowas wie Hedonismus nicht kennst.
Wenn wir ganz ehrlich sind, Reini, ist doch Hedonismus das einzig Sinnvolle.
Ja, eigentlich, also ja, schon. Wenn du die soziale Komponente ausklammerst und reiner Egoist bist, dann ist Hedonismus das eigentlich das oberste Lebensziel. Andererseits muss man da aber auch abwägen, weil du könntest ja sagen, wenn du jetzt nur Glück empfinden möchtest oder so, kannst du ja den ganzen Tag mit Drogen zuballern. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten.
Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen.
Als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst und zeigt dir, wo du Geld sparen kannst oder wo du noch mehr Leistungen rausholen kannst.
Dafür durchforsten die VersicherungsexpertInnen von Clark tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle passt.
Damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neue abschließen, erteilst du Clark ein Maklermandat.
Das heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54, also AAA54, alles groß geschrieben, außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ist halt
haben auch schon viele gemacht. Ja,
genau, ne? Haben auch schon viele gemacht. Ist auch nicht so. Also, das ist ein Abwägen. Aber ja, Hedonismus.
Das ist übrigens einer der Gründe, was Leute immer sagen, warum Heroin so wahnsinnig gefährlich ist, weil du dieses Gefühl, das du hast, ich möchte jetzt niemanden dazu ermuntern, ich habe es auch noch nie gehabt, dass das Gefühl, das du beim ersten Heroin-Kick hast, dass es nichts gibt, was damit vergleichbar ist, niemals in deinem Leben und dass du immer dem hinterher jagst.
Ja, das, also genau das Ding bei Drogen. Also niemand nimmt Drogen in erster Linie, weil die körperlichen Entzugserscheinungen so hart sind, weil die hast du ganz am Anfang noch nicht, sondern weil es halt schön ist, in Anführungszeichen. Ja, also weil es ein gutes Gefühl macht. Deshalb nehmen Leute Drogen. Ja, aber dieser hedonistische Ansatz, ne, so im Leben, halt Sachen zu genießen oder Sachen zu machen, weil sie Spaß machen und der Sinn der Sache ist, weil du Spaß hast. Das gilt ja fürs Zocken oder für was auch immer auch. Das kann man verlernen und das ist gefährlich. Also dann, das hast du nämlich so auf dem Weg in die Depression. Also mir ging das zum Beispiel so, als es mir eine Zeit lang echt schlecht ging, dass ich verlernt habe, Spaß zu haben, beziehungsweise mir auch Zeit dafür zu nehmen, Spaß zu haben, ohne ein schlechtes Gewissen, ohne zu denken, boah, ich könnte in der Zeit jetzt aber eigentlich auch meine Steuererklärung fertig machen. Weißt du, also.
Das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Ich glaube, ich kenne das jetzt auch aus meinem Privatleben. Ich kann das noch. Ich kann auch noch abschalten, aber es gibt Zeiten, in denen ich das nicht mehr kann. Also jetzt die Produktion von Bratwurst und Baklava zum Beispiel war so heftig, dass ich in den kurzen Ruhezeiten, die ich hatte, eigentlich nicht zur Ruhe kam, weil ich halt so gefordert war davon. Ja. Und weil ich immer wusste, ja, ich habe jetzt mal 2 Stunden, in denen vielleicht nichts ist, kein Termin, keine Diskussion, kein gar nichts, aber morgen geht's wieder los.
Ja, und.
Und das ist natürlich keine gute Perspektive aufs Leben.
Und richtig, also da bist du ja noch in so einem Stressding drin, aber richtig übel wird's, wenn du dieses Stressteil nicht, also wenn du diesen Stressteil nicht mehr hast, wenn du eigentlich genug Zeit hättest. Aber trotz, also wenn du so eine Mischung hast aus Dinge, die dir Spaß machen sollten oder Freizeit sind, sowas wie zocken, Filme gucken, spazieren gehen oder so, wenn du da die ganze Zeit das Gefühl hast, boah, ich müsste aber eigentlich was Sinnvolles machen, wobei das sinnvolle Sachen sind, weil der Sinn kann ja darin sein, dich zu entspannen, aber trotzdem, du das Gefühl hast, sinnvolle Sachen zu machen zu müssen, aber für die in deinem Kopf sinnvollen Sachen wie Steuererklärung machen, Wohnung aufräumen, Wäsche waschen oder so, du dafür nicht genug Energie aufbringen kannst. Wenn du dich dazu nicht aufraffen kannst, dann bist du in so einer Zwickmühle. So einerseits hast du keine Energie, Sachen zu machen, andererseits kannst du keine Energie auffüllen, weil du bei jedem Ding, was dich entspannen würde, denkst, boah, ich müsste aber eigentlich was anderes tun.
Und was ist der Weg daraus?
Das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also der Weg daraus ist, sich vielleicht bewusst zu machen, zumindest hat mir das mal sehr geholfen, sich bewusst zu machen, dass du nichts musst. Und zwar gar nichts. Wirklich nicht.
Das ist du dieses musst alte Tommy, wie heißt der nochmal? Autor Tommy Jaud, Autor von Hummeldumm und so. Der hat ja dieses Ich muss gar nichts, glaube ich, hieß das. Oder ich weiß nicht genau den genauen Titel. Und als ich das erste Mal las, dachte ich so, oh, seltsam, so ein Sachbuch, nachdem er ganz viele fiktionale Romane geschrieben hat. Und dann war es aber ein riesiger Erfolg, weil die Leute sich, glaube ich, nach dieser Thematik gesehnt haben.
Ja, also das ist auch gar nicht so leicht, ein Scheiß muss ich, hieß es.
Ein Scheiß muss
ich. Ja, dieses, also sich bewusst machen, dass man nichts tun muss, und mit nichts meine ich wirklich gar nichts. Denn jetzt kommen Leute, die so, ja, aber du musst doch arbeiten gehen. Nee, musst du nicht. Du musst nur mit den Konsequenzen leben, wenn du es nicht machst. Oder du musst doch deine Wohnung aufräumen. Nee, musst du auch nicht. Du musst nur mit der Konsequenz leben, was passiert, wenn du es nicht machst. Also im Grunde musst du nicht mal Miete zahlen. Du musst nur mit den Konsequenzen. Nee, ernsthaft, du musst nur mit den Konsequenzen leben und dir die Frage stellen, ob du das willst. Und das gilt für alles. Du musst gar nichts. Du musst, also das Einzige, was du musst, ist sterben. Ne, musst du irgendwann. Ja, also es klingt härter als.
Ja, es ist leider also, wahr, ne? Aber es klingt halt so düster, wenn man das sagt, Reini.
Ja, das klingt sehr düster, aber das kann ein unglaublich befreiender Gedanke sein. Wenn du das Gefühl hast, du steckst in einem Hamsterrad, du hast ganz viele Sachen, die du erledigen musst, und du kannst dich nicht mehr entspannen, weil du keine Freude mehr empfindest an Sachen, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst ja noch das und das, und du könntest deine Zeit ja sinnvoller nutzen, und dann kommt noch das Schlimmste, was du eh machen kannst, kommt dann noch dazu, du vergleichst dich mit anderen, die ihr Leben ja auf die Kette bekommen und du ja nicht.
Das ist ganz
schlimm. Ganz ja, gefährliche
das
Geschichte.
Das ist wirklich ganz schlimm. Das sollte
niemals
man nicht tun.
Mit anderen vergleichen, weil man sieht bei anderen Leuten niemals, also man sieht man bei anderen Leuten nicht den Sack, den die zu tragen haben. Ne? Man sieht immer nur die Erfolge. Und
man hat auch immer das Gefühl, dass wenn sich irgend so ein super milliardenreicher, toller Influencer umbringt, dass es auf der einen Seite natürlich eine große Anteilnahme gibt, auf der anderen Seite aber auch oft so ein Aufatmen, der ist auch am Kacken.
Ja, verstehst genau.
Du? Also, jeder, ja, so doof das jetzt klingt, als Avicii sich umgebracht hat, gab es ganz viele Leute, die dann sagten, ja, aber warum denn? Der super erfolgreiche DJ, der ein Traumleben führt, von einem Auftritt zum anderen, alle Frauen wollen ihn, Millionen werden ihm hinterhergeworfen. Und dann siehst du hinter die Fassade, und der war ja wohl ein sehr sensibler Mensch, dass der Lebensstil, den der geführt hat, ihn einfach kaputt gemacht hat.
Ja, das, also wie gesagt, man sieht halt nicht, was die Leute halt eventuell privat im Hintergrund haben, ne? Oder wie es den Leuten damit geht. Also du siehst immer nur die Erfolgreichen, und deshalb sind wir ja immer so erschrocken, wenn wir erfolgreiche Leute sehen, die sich irgendwie, was weiß ich, im schlimmsten Fall umgebracht haben oder die an die Öffentlichkeit gehen und sagen, dass sie Depressionen haben oder die plötzlich ihre Karriere beenden, die einfach sagen, so, ich höre jetzt an der Stelle auf, obwohl ich gerade auf dem Höhepunkt meiner Karriere bin oder so. Deshalb, also sich mit anderen Leuten vergleichen, immer ganz, ganz schlechte Idee. Man kann Vorbilder haben, ne? Man kann sagen, ich möchte sowas Ähnliches machen oder das vielleicht mit erreichen, was diese Person erreicht hat oder so. Aber sich daran zu messen oder zu vergleichen, ist immer eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Und
weil es auch eigentlich nicht vergleichbar ist.
Nee, also, genau.
Ich glaube auch, deswegen ist der Wettkampfsport so unglaublich gefährlich für Menschen. Also, was heißt Wettkampfsport ist unglaublich gefährlich, aber ganz viele, besonders im großen Breitensport, im Fußball, Robert Enke ist ein gutes Beispiel, aber auch in vielen anderen Sportarten sind empfänglich für Depressionen und sind besonders, weil deren gesamtes Leben aus dem Vergleich besteht. Es gibt keinen zweiten ersten Platz.
Aber
es gibt nur den ersten Platz.
Ja, aber wenn man mal genauer hinguckt, hast du das doch fast in jedem Job, ne? Also es gibt Jobs, die, bei denen das offensichtlicher ist, ne? Dein Job zum Beispiel ist nicht anders. Natürlich ist es am Ende egal, ob ein Kollege von dir mehr Karten verkauft oder nicht. Trotzdem, und ich wette, da kannst du dich auch nicht von freisprechen, guckt man mal links und rechts, was machen die anderen denn so? Und man freut sich selber, wenn man eine große Halle ausverkauft hat. Man darf nur nicht den Fehler machen, zu gucken, da ist, was weiß ich, hier, weiß nicht, Özcan hat doch letztens in der Lanxess Arena oder so gespielt, ne?
Genau.
Da kannst du halt hingucken, kannst sagen, ist ein Freund von mir, freue ich mich drüber oder so, aber du kannst genauso gut da sitzen und denkst so, oh, krass, warum verkauft der die Lanxess Arena aus und ich sitze hier immer noch in der Stadthalle irgendwas? Weißt du, also
es wäre auch gelogen, jetzt zu sagen, dass dieser Gedanke, ohne Neid, sondern dass dieser Gedanke, warum schaffe ich das nicht, die Lanxess Arena auszuverkaufen, natürlich durchs Gehirn huscht.
Ja, klar.
Nicht, weil wirklich, Özcan ist einer meiner besten Freunde, ich gönne ihm vom Herzen alles, was er an Erfolg hat. Ich bin da wirklich als Freund hingegangen, der hat eine super Show abgeliefert, aber trotzdem ist dieser innere Impuls da, sich zu fragen, ja, was müsste ich denn machen, damit ich das hier erreiche?
Ja,
meine Frau hat das gemerkt, ne? Und er hat mich dann auch darauf angesprochen, so, und meinte dann auch, ich weiß, dass du so, oder dass man so fühlen kann, aber guck auf dich selbst. Du wirst niemals glücklich, wenn du auf andere guckst.
Das richtig. Hilft nicht. Vor allem, und es wird immer Leute geben, die erfolgreicher sind als du. Immer. Egal, was du machst. Also ich mache jetzt mittlerweile seit Jahren halt Wissenschaftskommunikation auf Bühnen. Ne? Hab da auch gute Freunde, denen ich alles Glück der Welt gönne, die aber auch viel, viel erfolgreicher sind und das teilweise genauso lang machen wie ich oder weniger lang machen als ich. Du kriegst es nicht aus deinem Kopf, dich zu fragen, was hätte ich tun müssen oder an welcher Stelle habe ich andere Entscheidungen getroffen oder warum ist das einfach so? Und es ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Da sind so viele Faktoren bei, von Glück über persönliche Kompetenz bis hin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, irgendwie gerade gefragter und so weiter und so weiter. Da ist also wirklich alles dabei und du hast da keinen Einfluss drauf. Du kannst nur, also zu sagen, du hast gar keinen Einfluss drauf, stimmt auch wieder nicht. Du kannst nicht erfolgreich werden. Jetzt klinge ich wie so ein Crypto-Bro. Du kannst nur erfolgreich werden, wenn du auch hart dafür arbeitest.
Weil
wenn
genau,
du hart dafür,
so sieht's nee, aus.
Wenn du hart
und
dafür,
wenn deine Eltern eine Goldmine besitzen, so wie bei
Elon Musk. Nee, aber so ein Hauch weit ist da dran. Also du kannst, also zum Beispiel, du kannst nur erfolgreich werden in der Wissenschaftskommunikation, wenn du Wissenschaftskommunikation machst. Wenn du das nicht machst, kannst du da drin auch nicht erfolgreich werden. Aber ob du erfolgreich wirst oder nicht, liegt nicht allein in deiner Hand. Du kannst, und in der Wissenschaft sieht man das super, super viel, du kannst ganz, ganz viel arbeiten. Du kannst veröffentlichen ohne Ende oder halt jetzt Kommunikation viel auf Bühnen stehen oder sonst was. Trotzdem kannst du jahrzehntelang auf dem gleichen Level bleiben, während jemand anders, wie gesagt, einfach Glück ist auch ein Faktor, der mit dazu gehört, in deiner Branche ja genauso, zur richtigen Zeit mal beim richtigen Ding auftritt oder irgendwie irgendwas besonders gut macht, dadurch Aufmerksamkeit bekommt und dadurch irgendwie andere Leute kennenlernt und die Karriere geht weiter. Also das heißt nicht, dass man das den Leuten nicht gönnt, aber man hat das nicht alles selbst in der Hand. Und die Frage ist auch, ob man das will.
Also sagen wir mal so, ich habe in meinem Job viel, das ist ja Witz, aber diese beiden Kompetenzzentren, Intelligenzzentren in unserem Gehirn sind nicht aneinander geknüpft. Du kannst viele erfolgreiche Leute kennenlernen, die sehr unglücklich sind und trotzdem das Gleiche wollen.
Ja.
Weil du nicht in der Lage bist zu übertragen. Also Erfolg ist natürlich schön, ist aber kein Garant für Glück.
Nein, genau.
Ist es einfach nicht.
Genau.
Und dann, und viele, die ich kennengelernt habe, die sehr, sehr, sehr groß sind, sind nicht glücklich.
Ja,
aus unterschiedlichsten Gründen.
man muss da auch keine Missgunst empfinden. Wie du gesagt hast, du gönnst dem Özcan das ja auch und ich ihm auch, dass er die Lanxess Arena ausverkauft hat. Ne? Ich kenne hier im Bereich von Wissenschaftskommunikation, Mai kennt heutzutage ja jeder. Ich habe mit Mai damals noch bei Science Slams zusammen auf der Bühne gestanden. Also wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und ich gönne ihr das. Ich habe die Mai hat vor, ich weiß nicht, ich glaube 2 oder 3 Jahren in Österreich auch den Heinz Oberhummer Award bekommen und ich weiß noch, als wir uns in der Botschaft, also ich war zu der Zeit auch da, weil ich die Science Bosses auch kennen und so, als wir uns in der Botschaft getroffen haben, hatte sie ihre Tochter dabei. War super schön, sich mal wiederzusehen und ich habe mich tierisch gefreut, dass sie diesen Award bekommen hat und so. Das heißt, man kann das ohne Neid dabei zu empfinden, aber nichtsdestotrotz fragt sich jeder immer so, krass, wie hat die oder der das geschafft?
Ja, und 2 Jahre später kriegst du den Heinz Oberhummer.
Ja, aber das ist eher Zufall. Es ging ja auch nicht um den Award, sondern...
Ganz schlecht. Attribution auf Zufall. Ganz gut.
Nein, ich freue mich auch super über den Award und so weiter. Ich wollte damit sagen, in jedem Feld, egal was es ist, ob du Sport machst, ob es dein Job ist oder so, gibt es immer Leute, die in gewissen Rahmenbedingungen dann erfolgreicher sind. Das heißt aber nicht, dass du nicht erfolgreich bist. Die Frage ist, das Key-Feature, das du für dich irgendwie hinbekommen solltest, ist, mit dir selbst glücklich zu sein, mit dem, was du schaffst. Und
bringt dir aber auch keiner bei, wie das funktioniert.
Nee, das bringt dir keiner bei. Das ist so ein vielleicht so ein Selbstfindungsding irgendwie. Weil du kannst immer, wie du schon gesagt hast, du kannst immer unglücklich sein. Du hast ja auch schon gesagt, du kennst Leute, die sind super, super erfolgreich und trotzdem unglücklich. Ja? Oder
total.
Oder entscheiden sich dann Sachen nicht zu machen oder so. Oder du musst irgendwie, du musst irgendwie den Spagat hinbekommen, ob du zum Beispiel das, was du gerade machst, weitermachen möchtest oder ob du dich für was anderes entscheidest oder eventuell beides zusammenbekommst. So der Klassiker Karriere, Familie. Na, kriegst du das beides unter einen Hut? Oder leidet irgendwas darunter oder so?
Das ist ja ein Feld, mit dem besonders Frauen in der heutigen Gesellschaft sich oft sehr stark auseinandersetzen müssen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, das gilt ja am Ende auch für jeden. Also wenn du das schaffst, schaffst du das nur, weil du einen Partner im Hintergrund hast. Egal, ob du jetzt männlich oder weiblich bist. Ja, es bleibt häufiger, so wie es historisch früher war, auch heute häufiger noch an den Frauen hängen. Aber wenn du einen starken Partner im Hintergrund hast, der dir unter die Arme greift, kannst du ja trotzdem Karriere machen. Und genauso ist das für jeden Mann, der mit Familie Karriere macht. Der kann das nur, weil im Hintergrund eine Frau steht oder eine Lebensgefährtin oder ein Lebensgefährte, der ihm das ermöglicht. Also der die Last nimmt. Und es gibt ja auch genug Paare, die das hinbekommen, sich das so aufzuteilen, dass beide irgendwie Familie hinbekommen und Karriere. Aber ja.
Aber sehr schwer, ne?
Und ist schwierig.
Also auch innerhalb einer Beziehung ist das, glaube ich, Gift.
Unsere Gesellschaft ist auch nicht sehr kinderfreundlich in Deutschland.
Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht kinderfreundlich. Und die macht es Menschen unglaublich schwer. Guck dir die Kita-Plätze an, in Großstädten wie Köln, was für Kita-Notstände man da hat.
Ja.
Es ist eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Und ich kenne so viele Freunde, die Monate lang nach Kita-Plätzen für ihre Kinder gesucht haben, ohne einen zu finden.
Naja, das. Ich habe es mal.
Eigentlich müsste es völlig selbstverständlich sein, dass eine Betreuung eines Kindes ab dem ersten Jahr problemlos gesellschaftlich gewährleistet ist.
Also
natürlich in keinster Weise gemacht.
In meinem Freundeskreis, als so die ersten Paare angefangen haben, Kinder zu bekommen oder so, war das so einer der Standardsprüche war irgendwie, ihr seid schwanger, habt euch schon um Kindergartenplatz bemüht? Naja, also ja, bevor das Kind überhaupt geboren ist.
Und es ist ja kein Spaß. Also der Satz basiert ja auf einer Wahrheit.
Ja, und also hängt natürlich auch noch hart von deinem Wohnort ab, wo du bist und so, aber ist halt schwierig.
In Großstädten wie Köln, Katastrophe.
Und ich glaube Job und Familie unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig. Ich habe das Gefühl, das bekommen andere Länder besser hin. Also
ich bin der festen Überzeugung, das kriegen andere Länder besser.
Es gibt auch genug Länder, die es schlechter hinbekommen, aber es gibt, glaube ich, reichlich Länder, die das auch besser hinbekommen. Naja.
Naja, man muss ja nur nach Skandinavien schauen, ne?
Ja,
wie Schule und all das dort geregelt ist. Das ist ja einfach viel, viel, viel.
Wir kriegen es ja nicht mal hin, ein vernünftiges, einheitliches Abi zu veranstalten.
Stimmt, ja, selbst das kriegen wir nicht wirklich hin.
Da gab's ja jetzt auch irgendwie, hatte ich zumindest irgendwo gelesen, so einen kleinen Skandal, weil irgendwelche Abi-Fragen im Erdkunde nicht im Unterrichtsplan standen, aber dann im Abi vorgekommen sind. Deshalb klagen jetzt irgendwelche Schüler auf Anhebung ihrer Noten, ich glaube in NRW. Dann, weiß ich nicht, hast du immer noch das Problem, dass alle Leute bei Mathe immer rumjammern, dass das Mathe-Abi viel zu schwer wäre? Weiß ich nicht. Ich habe mir die Aufgabe.
Obwohl man auch sagen muss,
ja?
dass diesen Lehrer, der sagt, ja, das kommt nicht in der Prüfung vor und dann kommt es doch, den kennt ja nun wirklich jeder.
Ja, aber also, mal ganz ehrlich, also ich habe jetzt nicht als Lehrer gearbeitet, aber als Dozent an der Uni und immer wenn die Frage kommt, ist das prüfungsrelevant, ne, da willst du als Dozent eigentlich nur kotzen und sagen, ja, es ist alles prüfungsrelevant, du kleines, faules Stück Scheiße.
Reini.
Was?
Reini. Ja?
Nee, also mal ganz ehrlich, wenn es nicht prüfungsrelevant ist, warum sollte ich es dann im Unterricht überhaupt behandeln? Dann kann ich auch direkt weglassen, dann ist doch egal. Weißt du, weil wenn du vorne stehst, glaube, und sagst, ist nicht prüfungsrelevant, dann kannst du danach auch vorne einen Tanz aufführen, weil die hört eh keiner mehr zu und das ist alles egal.
Eigentlich stimmt's, ne? Also die Frage ist, aber wir haben die Fragen auch immer gestellt, ist das prüfungsrelevant?
Ja, klar, jeder. Und das ist auch immer, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, die hört keiner mehr zu, sagst du, Achtung, das hier ist prüfungsrelevant. Und plötzlich hören, die Leute zu.
Prüfungsrelevant. Du musst es wohl dosieren, wenn du das einfach schon beim guten Morgen machst. Dann merken die irgendwann, dass du sie verarscht.
Ja, du kannst aber auch.
Aber ich hatte auch Prüfungen, wo vorher der Prof gesagt hat, das kommt wirklich auf keinen Fall vor. Da müsst ihr euch echt keine Gedanken drüber machen. Das interessiert heutzutage keinen mehr. Und dann sitzt du da und denkst so, Scheiße. Hätte ich ihm mal nicht geglaubt, ne? Ist mir immer wieder passiert, dass man sich in Anführungszeichen verarscht fühlt vom Professor.
Werbung. Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
Eure weiteren Vorteile? Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link/alliteration am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, ich kann da die Professoren aber, also ich kann die Professorenseite da auch sehr verstehen, weil es gibt eigentlich nichts, also zumindest ist es in der Physik so, es gibt nichts, also und ich war als Student nicht besser, aber es gibt nichts, was ätzender ist als Leute, die wirklich nur für die Prüfung lernen, weil die Leute haben noch nicht verstanden, dass das, was sie in dieser Prüfung lernen sollen, später immer noch relevant ist. Das ist nicht weg nach der Prüfung.
Doch, direkt. Das ist so der klassische Hardware-Delete, den man nach der Prüfung macht. Das ist doch dann wirklich ab dem Moment alles vorbei.
Weg, ja, ich weiß
gar nichts mehr.
Das funktioniert aber nicht. Und ich hatte solche Studenten auch, die irgendwie, also ging um andere Themen, aber ganz plakativ sowas gesagt wie irgendwie, ne, wie, ich muss in der Klausur jetzt auch Plus und Minus rechnen? Das war in der letzten Klausur doch schon dran. Also.
Ja, du dummes Schwein. Ja.
Naja, so genug gemeckert zu Bildung. Würdest du,
Nein, okay. Wir befinden uns jetzt schon auf langsamen Schritten in Richtung des Endes. Heute kann ich nicht so lange aufnehmen.
Warum? Weil du vergessen hast, die Batterien zu wechseln an dem fucking Mikrofon?
Nein, weil du nicht aufgeladen hast
vor der Aufnahme? Nein, weil du erst seit gestern wusstest, dass wir heute aufnehmen?
Reini, also hör zu. Weißt du, du stehst den ganzen Tag auf dem Balkon und beschimpfst Tauben. Ich bin ein Geforderter, im weitesten Sinne ein Star, verstehst du?
Also nur weil du dich überfordert fühlst, wenn du eine ICE-Fahrkarte kaufen musst, ne, bist du noch lange kein Geforderter.
Oh, hatte ich jetzt die Situation. Ich zurückgeflogen aus Wien und ich stehe am Flughafen in Düsseldorf.
Ja.
Und
bist du diesmal mit dem richtigen Zug zum Flughafen nach Wien gefahren?
Nein, bin ich nicht. Ich bin von Linz direkt zum Flughafen gefahren. Deswegen bot sich dieser Kackzug da aus Wien Innenstadt nicht an, dieser Dreckszug.
Ja.
Jedenfalls, ich stehe am Flughafen Düsseldorf. Es sind 3 Automaten für den örtlichen Nahverkehr. Ich habe noch 6 Minuten Zeit. Davon stehen 4 Automaten. 3 sind kaputt. Ich habe alle 3 ausprobiert. Und an dem 4. ist eine Schlange um den Block. Weil halt alle Menschen, die anderen benutzen würden, diesen benutzen müssen. Ich also dann, nachdem ich schon eine extra Stunde warten musste, weil ich mein Steam Deck im Flugzeug hatte liegen lassen, was mich auch schon wenig glücklich gemacht hat, sagen wir mal so, habe ich dann entschieden, okay, ich steige jetzt in den Zug und dann kaufe ich die Karte halt da. Ne? Dann kostet halt mehr oder so, aber wird schon okay sein. Schaffner kommt, ich erkläre ihm die Situation, er sagt, die könnt kaufen. Ich doch, ist ein Nahverkehr, gibt keine Karte kaufen. Ich so, ach so. Weil im ICE kannst du die Karte nachträglich kaufen und im IC geht.
Ja, ja, Im Fernverkehr geht das. Im Nahverkehr geht das nicht.
Im Nahverkehr, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum nicht?
Wahrscheinlich, weil es ein regionaler Verkehrsverbund dann ist und nicht mehr die Deutsche Bahn oder so. Keine Ahnung.
Ich scheiß auf deinen regionalen Verkehrsverbund. Jedenfalls, ich ihm dann gezeigt, dass ich ein Foto gemacht habe von den 3 Automaten. Ne?
Ja.
Dass die kaputt sind. Und wie soll ich ein Ticket kaufen, wenn die kaputt sind? Natürlich habe ich von der Schlange kein Foto gemacht. Schweinchen schlau guckt mich an, guckt einen Typen, der 3 Reihen neben mir sitzt, den er gerade kontrolliert hatte, mit einem dicken Koffer, der also offensichtlich vom Flughafen gekommen war, und fragt den, Entschuldigung, wo haben Sie Ihr Ticket vorhin gekauft? Ja, Flughafen Düsseldorf. Haben Sie das da am Automaten gekauft? Und der Typ so, ja klar, am Automaten. Ich so, oh.
Und durfte 60 Euro blechen?
Nein, weil er hat ein Auge zugedrückt.
Ah.
Das fand ich ganz nett, ja. Weil er, glaube ich, mir geglaubt hat. Also warum soll ich denn die Automaten fotografieren sonst? Er hat sich dann aber sogar noch das Datum des Fotos angeschaut, ob ich diesen Move öfter pulle.
Du siehst halt nicht vertrauenswürdig aus.
Und in Österreich ist mir im Zug auch was Unangenehmes passiert. Da steigt einer ein. War es Österreich oder war es schon in Deutschland im Zug? Nee, das war in Österreich. Mit einem ganz breiten österreichischen Akzent setzt sich direkt hinter mich, lehnt sich über die Lehne, also atmet mir wirklich aus Nähe ins Gesicht und sagt, hey du, wir müssen das mal klar machen hier. Du bist der Einzige, den ich noch fragen kann. Ne? Der Schaffner, ich habe die Karte vergessen und ich brauche 19,70 Euro für die Fahrt. Und nur du kannst mir die geben. Hast du 19,70 Euro?
Oh, wie unangenehm.
Und ich guck den so an. Und ich finde so Low-Level-Anbetteln echt immer okay. Weißt du, es gibt Door in the Foot und Foot in the Door-Technik. Aber dass der 19,70 Euro, ich brauche 19,70 Euro, Mann, kein Ticket kaufen wird davon, wissen wir nun mal beide.
Ja, ja.
Wir wissen es einfach, weil ich kann es an seinem Alkoholatmen riechen, dass er mich anlügt.
Ist ja auch okay, ne? Also ich finde immer, wenn man irgendwie...
Dann sag einfach, Bruder, hast du einen Euro, dann gebe ich den Euro.
Genau. Ich finde auch, ich finde so vorgeschobene Geschichten
mit so einer stunkenden Pissgeschichte und ich brauche 19,70 Euro.
Ja, ich finde das auch immer problematisch. Also ich verstehe das natürlich, aber ich finde das auch immer blöd, wenn die Leute einen ganz, ganz offensichtlich anlügen. Ich habe da Leuten auch schon irgendwie dann mal einen Zehner in die Hand gedrückt und so, ne, frag doch einfach, wenn du was brauchst. Und erzähl nicht so einen Quatsch.
Ja, weil ich glaube, sie lügen, weil die meisten Menschen es sonst nicht machen, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich in dem Moment dachte so, oh Bruder, ey, jetzt lass mal gut sein. Reini, hör auf zu tippen.
Was denn? Ich wollte gerade mal gucken, wann du in Linz warst. Am 21.
Keine Ahnung,
warst du da,
vor 4
ne?
Tagen. Ja, einen Tag nach dem Führergeburtstag. Ah. Jedenfalls,
wusstest du, dass
das so,
Linz seine Lieblingsstadt war?
Wirklich?
Ja, Linz war eine der Lieblingsstädte des Führers, also von Hitler.
Die Linzer selbst haben mir gesagt, Linz wäre eine nicht so schöne Industriestadt. Ich habe davon ja nicht viel gesehen.
Linz war die Patenstadt des Führers. Das war die erste Stadt, in der er als Reichskanzler nach dem Anschluss eine Rede gehalten hat. Der ist von Braunau aus dahin gefahren.
Deswegen haben die nicht so sehr gelacht, als ich über ihn gesprochen habe.
Nee, also Hitler wollte damals im Deutschen Reich 5 Städte zu Führerstädten ernennen. Beziehungsweise hat es, glaube ich, sogar gemacht, also eine Auszeichnung für Städte, und die Führerstädte waren Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, dann Landsberg am Lech, das ist irgend so eine Festung, irgendwas, und Linz. Nicht Wien, echt? Sondern Linz. Ja, ja.
Das war die Führerstadt, die hat dem Führer besonders gut gefallen.
Die hat ihm besonders gut gefallen, und der wollte die auch umbauen in großem Stil, und ich glaube, das hat er sogar zum Teil gemacht.
Auf jeden Fall nicht die Veranstaltungshalle, in der ich war.
Ja.
Also das war, die war vom Führer nicht beeinflusst. Ich habe nur ein sehr mittelmäßig gutes halbes Hähnchen dort gegessen, im örtlichen Brauhaus.
Ja.
Das war alles, was ich von Linz soll mitbekommen habe. Und dass die Leute über die Führergags, die ich vorher in Wien gemacht habe, nämlich ein Deutscher kommt am Führergeburtstag, um euch zum Lachen zu bringen, ist ja wirklich wahr.
Ja.
Nachdem wir uns den kleinen Mann zum Lachen geschickt haben, der war noch nicht so lustig, dass die Leute da in Linz anders reagiert haben als in Wien. Vielleicht lag es daran, dass sie die Favorite City von Adolf war.
Ja, Linz
warum,
hat auch
warum mochte er die so gerne?
Ich glaube, weil die halt seinem Bild einer deutschen Stadt entsprachen. So, ich meine, der kam ja aus Braunau am Inn, das ist halt im Grunde um die Ecke. Um die Ecke, also ich glaube, in Linz ist man, was die Zeit des Nationalsozialismus angeht, ein bisschen jetzt nicht empfindlicher, sondern ein bisschen mehr aware ist, direkt um die Ecke, da kannst du mit dem Bus hinfahren aus der Innenstadt, ist das KZ Mauthausen. Hat man vielleicht auch schon mal gehört.
Mauthausen, ja.
Das ist da direkt um die Ecke. Also Linz hat eine bewegte Vergangenheit, nennen wir es mal.
Schön formuliert. Eine bewegte Vergangenheit. Ich habe auch eine bewegte Vergangenheit, Rani, und ich muss mich jetzt aus dem Podcast bewegen. Sollen wir zum Abschied uns noch einen Song wünschen? Wie viele Minuten haben wir denn jetzt, Rani?
Nicht mal eine Stunde, aber das ist okay. Warte mal kurz, jetzt unterzeugen. Wie wäre es nächsten Freitag mit Aufnehmen morgens?
Keine Ahnung, Rani.
Du bist so ein dummes Arschloch.
Mein Leben gibt so viel Planung einfach nicht her. Verstehst du das?
Ja, ich dieser gestresste Alltag, ne? Dieses harte Leben.
Ja, du kannst dir das nicht vorstellen, weißt du, weil du halt den ganzen Tag im Park sitzt und doof auf die Wand guckst. Aber ich. Im Moment ist wirklich viel, weißt du? Und gleich muss ich nach Pforzheim fahren.
Die Stadt des Goldes.
Freue ich mich.
Viel Spaß dort.
Die Stadt des Goldes. Das hast du eben schon kurz, bevor wir angefangen haben, erzählt. Warum ist Pforzheim die Stadt des Goldes? Komm, den Sermon kannst du noch kurz ablassen.
Weil Pforzheim ein Zentrum der Schmuckherstellung war früher. Und auch heute auch immer noch ist. Also wenn du da ein bisschen durch die Gegend läufst, siehst du ganz, ganz viele Goldschmiede und so weiter. Und die Sparkasse in Pforzheim hat eine riesige Ausstellung zu Gold, die man kostenlos sich angucken kann. Also da kann man mal locker eine halbe Stunde irgendwie verbringen, wenn man irgendwie gerade in der Innenstadt ist. Da ist sonst nicht so viel in der Innenstadt. Aber die Sparkasse in Pforzheim ist einen Besuch wert.
Die Sparkasse in Pforzheim.
Ja, ist ernsthaft so. Du kannst einen Blick in den Tresor werfen, so wo sich die Goldbarren, ne, stapeln.
Das ist ziemlich fresh irgendwie.
Ja. So, dann, du wolltest noch Musik.
Songwunsch?
Ich hab keinen gerade.
Doch. Ja. Ich hab gestern beim Italiener, als ich essen war, Rino Gaetano mit Ma il cielo e sempre più blu gehört.
Doch, kannst du auch mal normale Musik hören?
Ein Cantatore, ein Sänger der 70er Jahre, ein Sänger, der 1971 bei einem Autounglück umgekommen ist, aber für die Italiener immer noch Kultstatus genießt. Rino Gaetano, Ma il cielo e sempre più blu. Ich glaube,
das kannst du auf die fucking Playlist packen. Ich weiß nicht mal, wie ich da tippen soll.
Gib einfach Rina Gaetano ein und dann Mars Yellow. Also
Rina,
das ist schon finden.
Wie schreibt er sich?
Rino.
Rino.
G-A-E.
Gaetano.
Genau.
Und der Mann mit dem lustigen Hut. Und dann?
Cielo, genau. Und mein Himmel ist immer blau, heißt es, glaube ich, übersetzt.
Mein Cielo è sempre, ja, das ist es.
Ja. So. Ist ziemlich krass, er schreit einfach die ganze Zeit. Der Song ist ein einziges Schreien. Der ist noch nicht mal irgendwie, der ist auch nicht melodisch schön. Ist aber dann,
Okay, warte, dann packe ich noch ordentliche Musik da drauf. Dann nehme ich irgendwas von Dance Gavin Dance. Habe ich We Own the Night schon mal drauf gepackt? Offensichtlich nicht, jetzt ist es drauf. Sehr schön. So, gut, dann auf nach Pforzheim mit dir. Viel Spaß dort. Bespaße die Leute. Mach Goldfinger-Witze.
Gute Idee, Reini. Goldfinger-Witze, die mache ich. Passt auf euch auf, ihr kleinen Zaubermäuse. Wir küssen eure Augen, wir haben euch lieb. Bye, bye, Uai. Chuchu. Tschüss, tschüss. Ade sagt man nie ganz. Niemals gehst du so ganz. Adieu. Tutu, tata. Adieu.
Jetzt verpiss dich endlich nach Pforzheim. Ich muss zum Sport.
Warum? Trainieren wieder die minderjährigen Volleyballerinnen?
Tschüss. Du bist so ein ehrloses Stück Scheiße. Ich gehe jetzt meine kaputte Hüfte wieder gerade machen.
Ja, ja, gut. Da freuen sich bestimmt die minderjährigen Volleyballer.
Wieso kommst du plötzlich? Also, ist egal. Geh mit Gott, aber geh.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.